Schwarzton hoch 2.
Dein persönliches Motto-Mixtape von Steffen und Chris.
Hallo zusammen, hier ist Steffen.
Und ich bin der Chris. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wir sind im Studio Carport City und nehmen eine neue Folge Schwarzton hoch 2 auf.
Wir bringen beide mindestens 5 Songs mit, von denen der andere nichts weiß. Das ist unser Konzept.
Und das Wichtige, und deshalb heißt es auch Motto Mixtape Musik Podcast, ist, dass wir ein Motto haben. Dieses Motto legen wir vorher fest. Eigentlich wollten wir es mal auslosen lassen oder selbst auslosen, aber bisher hat sich das immer so ergeben, dass einer irgendwas reingerufen hat und der andere hat gesagt, ja, das machen wir. Und das war für diese Sendung
live, was auch immer das zu bedeuten hat. Wir haben auf jeden Fall dann einige Zeit, klar war, dass wir Live-Alben oder live gespielte Stücke mitbringen wollten. Und die Frage war, wie genau geht das? Können wir jetzt einfach irgendwas mitbringen? Oh, oder müssen wir die gesehen haben? Oder müssen wir bei dem Konzert anwesend gewesen sein, was wir spielen? Und das war dann plötzlich irgendwie kompliziert.
Aber wir haben eine Lösung gefunden. Letztlich haben wir uns darauf geeinigt, wir müssen die Band gesehen haben. Mhm. Und zwar live, in Farbe. Und wir müssen das Stück, wir müssen ein Live-Stück mitbringen. Mhm. Dieser Band, was sich als schwieriger herausgestellt hat als gedacht. Und wir müssen nicht bei dem Konzert dabei gewesen sein, dessen Song wir spielen.
Nicht bei diesem, aber bei irgendeinem anderen dieser Band.
Genau.
Ja.
Das heißt, wir stellen heute ein Motto mit Mixtape zusammen zu dem Thema Top 10 Live Songs.
Genau. Ja, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu der Nummer, wir sind ja an der Nummer 8 jetzt und zu Nummer 7, das war Konzeptalben. Und zwar war noch die Frage offen geblieben, Marillion.
Ja.
Der sogenannte Double Groove, also sprich die zweite Rille auf der Platte. Und ich habe mir das ja gar nicht richtig vorstellen können. Ich hatte das gemutmaßt zwar, dann müsste man ja das und das tun. Wusste aber nicht, dass ich damit genau richtig liege. Mhm. Und habe mich natürlich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, weil man das ja, ich habe mir noch nie eine LP unter der Lupe angeguckt und wie viel Platz ist denn da? Und dann habe ich halt recherchiert und festgestellt, dass wenn man das rein theoretisch, kann man auf diese 30 Zentimeter zur Not 7500 parallele Rillen einritzen. Also man könnte eine wahnsinnig, wahnsinnig lange Platte machen, wenn man das danach geht. Und Marillion hat es halt getan. Das fand ich total interessant. Also das 7500 ist natürlich ein theoretischer Wert. Das wird niemand schaffen wegen allem Möglichen. Aber so 1000 würde einfach gehen.
Okay. Das heißt tatsächlich, je nachdem, wie viel Glück du hattest beim originalen Reinsetzen der Nadel, hat die Platte entweder die eine Spur erwischt und hat das eine Ende gespielt, das Positive, oder hat die andere Spur erwischt und hat zum Ende hin das...
Genau so muss es gewesen sein. Ja. Und ich würde tatsächlich gerne mal das Ding in der Hand haben und das mal selber erfahren, wie sich das so anfühlt.
Du hast einen Plattenspieler hier, oder?
Nee, habe ich nicht.
Oh.
Meinen letzten Plattenspieler, der ist leider kaputt und im Keller. Aber irgendwann kaufe ich mir noch mal einen und dann aber mit Konvertierungsanschluss.
Ja. Ich habe noch einen Original-Dual-Plattenspieler im Keller stehen. Der funktioniert sogar noch. Mir fehlt nur die Anlage dazu.
Ja, die Anlage hätte ich, aber zwar viele, viele Platten noch, aber gerade keinen Plattenspieler. Aber das ist noch nicht erledigt, das Thema bei mir. Okay.
Du bist dran mit dem ersten Song.
Ich bin dran mit dem ersten Song. Und ich muss ein wenig ausholen. Die ganze Sendung wird ein wenig ausholend sein, aus meiner Sicht, weil ich zu Live-Konzerten eine besondere Beziehung habe und auch eine sehr quasi vielfältige Beziehung. Also weil ich ja Fan bin von Musik und Live-Musik. Ich bin notorischer Konzertgänger, soweit nichts Besonderes. Aber ich war eben auch lange, lange Stagehand und Roadie bei Konzerten. Ich war Organisator von Konzerten. Ich habe als Musiker Konzerte gegeben und ich war auch als Live-Mischer tätig für Konzerte. Das heißt, ich habe da ganz viele verschiedene Perspektiven drauf. Und weil dabei so viele Konzerte rumkommen oder rumgekommen sind, habe ich mich entschieden, das jetzt chronologisch aufzuziehen, den heutigen Abend. Und ich fange einfach vorne an und höre quasi hinten auf.
Bin mal gespannt.
Mal gucken. Also ich habe Stücke auf jeden Fall von 1974 bis 2015 dabei.
Oh, wow.
Drei Rockstücke, zwei Jazzstücke.
Mhm.
Mal gucken. Also, ich fange an.
Ich nicht.
Du fängst auch nicht an, ich fange an.
Ja, ich weiß, aber ich hab andere Sachen dabei.
Ja. Abrissmäßig, was verbinde ich mit Konzerten? Und das geht im Prinzip, ich bin ja Jahrgang 1964 und das geht im Grunde meine Erinnerung 1970 ungefähr los. Da waren Konzerte in die Kirche gehen, Heiligabend, Chöre,
ja.
Alles Mögliche, sowas halt. Oder mit meinen Eltern habe ich Herbert von Karajan gesehen.
Oh.
Und mit einem, ich weiß nicht mehr genau, was er da dirigiert hat, aber ich weiß noch, dass mein Bruder ein Autogramm haben wollte, auch eins bekam. Also ich habe Herbert von Karajan die Hand gedrückt.
Wow.
Wow. Und mein allererstes Konzert war dann, da habe ich...
Ich hätte nicht gedacht, dass Karajan überhaupt Hände schüttelt.
Oder? Ja, das war auch so ein bisschen merkwürdig. Er kam mir unheimlich arrogant vor. Er war der große Meister und wir waren halt die peinlichen Bittsteller.
Ja, so hätte ich mir das vorgestellt.
Ja, ja, so war das auch. Also in meiner Erinnerung zumindest. Das war irgendwie jetzt nicht so schön, aber es bleibt halt im Gedächtnis. Mein erstes Konzert, zu dem ich so hingegangen bin, da habe ich gewohnt in Düsseldorf, also gerade in Düsseldorf angekommen, 1978. Und wir haben gewohnt neben einem Haus für schwer erziehbare Jugendliche.
Mhm.
Wir waren also in der Diakonie beheimatet. Mein Vater war der Diakonie-Buchhändler. Und nebenbei auch noch ärgerlicherweise der Schulbuchlieferant für meine Schule. Das heißt, ich war bekannt wie ein bunter Hund. Und ich habe mich auf jeden Fall mit den schwerziehbaren Jugendlichen recht gut verstanden und bin dann mit einem gegangen zu einer Band, die man hier in diesem Breitengraden kennt, in den USA zum Beispiel gar nicht. Das hat mich total gewundert, aber ist so Status Quo.
Okay.
Wieso kennt man die? Da war ich bei der Rockin' All Over the World Tour 1978 Düsseldorf Philipshalle. Ich habe meinen amerikanischen Freund gefragt, sag mal, kennst du Status Quo? Und er sagt so, Status, hä? Nie gehört.
Hm,
keine Ahnung. Dachte, die wären berühmt.
Ja.
Dachte ich ihm. Aber nur gut, nur hier. So, dann geht's weiter. Manfred Mann's Earth Band habe ich 81 gesehen. Das war die Chance Tour. Aber er hat die ganzen Hits gespielt, Blinded by the Light und so weiter. Dann bin ich 82 eingestiegen bei einer Firma, die sich mit Konzerten beschäftigt. Ich war dann der Plakatkleber. Ich habe dann Spookies. Also wer nicht mehr weiß, was Spookies sind so Papierdinger, die man feucht machen musste und die man dann überall hinkleben konnte, die man nie wieder abkriegt, weil sie sich mit dem Untergrund verschmelzen. Und die habe ich dann auf Bahnmasten geklebt, ganz viele von der Straßenbahn, der Düsseldorfer Straßenbahn. Und dann kam ein böser Anruf an meinen Chef, was das denn bitte sollte. Und dann musste ich die ganzen nicht abkratzbaren Dinger wieder abkratzen. Das war nicht so schön. Bin dann aber mit dieser Firma tatsächlich, ja, wir waren auch relativ dreist. Wir kommen jetzt zum ersten Konzert, wo ich dann was davon spielen möchte. Es war auf der Lorelei und ich bin dann nicht einfach so hingefahren, sondern ich habe da Geld verdient. Unter anderem mit Plakatkleben weiterhin. Mhm. Wir hatten also irgendwie so einen Kastenwagen und dann hatten wir Kleister und haben dann zusammen Plakate geklebt. Unter anderem auch, wir waren wirklich dreist, Autobahnschilder, aber von hinten. Ne? Wir wollten dann nicht das Autobahnschild selber verdingsen. Ne? Das war klar, das ging nicht, aber hinten drauf. Und dann hatten wir so 5, 6 Schilder beklebt und dann kam die Polizei.
Ja.
Und hat gesagt, Leute, das geht so nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten und die fanden uns, glaube ich, auch ganz nett. Und dann war das Agreement zum Schluss, okay, wir hängen alle ab, aber das eine darf da bleiben, okay? Und die haben gesagt, ja, komm. So, dann bin ich also zur Lorelei. Kann ja gleich noch ein klein bisschen dazu erzählen. Das Stück, was ich jetzt spielen möchte, ist von einer Band, die extrem berühmt geworden ist, später.
Später erst.
Ja, das war der allererste Hit, den sie hatten, der jetzt gleich kommen wird.
Mhm.
Also U2 ist ja eine sehr politische Band und auch eine sehr religiöse Band.
Also es geht um U2.
Das stimmt. Ich habe mich jetzt verplappert. Ja, in der Tat, es geht um U2.
Okay.
Ach, ich wollte es so spannend machen. Na gut, jetzt habe ich es gesagt. Also U2, 1983, Lorelei, St. Goarshausen. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich dieses Konzert mit, bei dem ich da gestanden habe. Und ich hatte den Job, während des Konzertes die Kamerawege von möglicherweise fliegenden Gegenständen zu bereinigen.
Ja.
Und so kam es, und davon gibt es auch ein Foto. Das Konzert ist auch aufgenommen worden, weil das lief damals unter WDR und Rockpalast. Und ich habe da gearbeitet und stand halt sozusagen direkt vor der Bühne, noch weit zwischen den Zuschauern und der Band und da, wo die Kameras eben waren. Und dann begab es sich, dass Bono, der Sänger von U2, auf die Zuschauerbalustraden, das waren dann eigentlich nur so einfache Metallgitter, wie es das damals gab, es war nichts Ausgefuchstes, stellte sich da drauf und sang und rutschte ab und fiel hart auf den Rücken.
Autsch.
Und direkt vor mich. Und ich hockte da und hatte noch so einen Besen fast in der Hand, mit dem ich hätte so. Und Bono lag direkt vor mir und sang schmerzerfüllt weiter, was mir, das hat mich beeindruckt auf jeden Fall, wie hart gesotten der Junge war.
Ja.
Halt einfach so weitergesungen. Davon gibt es tatsächlich ein Foto. Von Bono, wow, auf dem Boden liegend und Steffen hockt daneben und guckt ihn sich interessiert an. Kann ich dir gleich mal zeigen. So, das Stück, um das es sich handelt, heißt New Year's Day.
Aha.
Sagt dir das was?
Nein.
Gar nicht. Das ist auf der, kommt von der dritten Platte, glaube ich, die hieß, boah, die erste war Boy, dann kam Dings, ich weiß gar nicht mehr, wie die Platte hieß. Sagt mir das mal hier, Leute, schreibt mal was, wie die dritte Platte von U2 hieß, wo New Year's Day drauf ist. Die waren auf jeden Fall von der Solidarność-Bewegung damals in Polen sehr beeindruckt und von Lech Walesa.
Ja.
Wenn ich das auch immer einigermaßen aussprechen kann. Und das ist eben ein sehr politisches Lied, was sich eben auch mit der Lage dort befasst hat. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact. U2 hatte als Bühnenanweisung, es gibt ja immer so Sachen, die die Bands dann wollen, nur weiße Handtücher. Weil die so katholisch sind nämlich.
Ach.
Ja. Fand ich damals strange, heute auch noch. Egal. So sind so Kleinigkeiten, die man dann so mitbekommt.
Ja.
Gut, ich fange einfach an und wir spielen mal New Year's Day live 1983.
Und genau da warst du da.
Das Konzert.
Steffen hat mir gerade das Foto gezeigt. Wir packen das natürlich auf die Folgenseite drauf. Es ist sehr lustig. Sowohl Bono als auch Steffen sind sehr, sehr jung. Und wer heutzutage mal zu einem U2-Konzert geht, der wird den Unterschied sehen. Zwischen damals und heute. Steffen, was ich gerade gesagt habe, während wir das gehört haben, was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen bei der Gitarre, ist, dass zu der Zeit meiner Meinung nach die drei, also was mir jetzt direkt einfällt, sind die drei Bands U2 und Simple Minds, die ja auch stark befreundet waren, aber auch sowas wie The Cure, dass das so aus einem Soundpool kommt, sich hauptsächlich der Hauptsänger und Frontmann unterscheidet und dann die Wege, die sie dann später gegangen sind.
Ja.
Aber so der Grundsound ist sehr ähnlich.
Ja, das war halt ein Kinder ihrer Zeit, ne? Muss man einfach sagen.
Ja.
Mitte 80er Jahre, Anfang Mitte 80.
Aber sehr cool. Man hört auf jeden Fall da schon den Stadionrock.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die sind da auch richtig durchgestartet da. Nur vielleicht noch eine kleine Anmerkung für dieses Festival. Es war ein Festival. Es war nicht einfach nur U2, sondern es spielten die Stray Cats noch, die man heute gar nicht mehr kennt.
Mhm.
Das war so eine Rockabilly-Band. Und Dave Edmunds, den kennt man auch nicht mehr. Und die Steve Miller-Band spielte, die kennt man heute immer noch, spätestens weil gerade Eminem Abracadabra von der Steve Miller-Band gecovert hat. Und dann gab es noch Joe Cocker.
Oh, wow.
Und Joe Cocker mochte ich seit dieser Aufnahme, also ich weiß, das ist ja auch für mich etwas zu früh, aber der ist ja auch auf Woodstock aufgetreten, bei Woodstock aufgetreten. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Aufnahme von With a Little Help from My Friends.
Ja.
Was sehr gut auch gepasst hätte bei Coversongs, besser als das Original.
Ja.
Weil das nämlich eigentlich
die Beatles sind.
Die Beatles sind gesungen von Ringo Starr, genau. Und Joe Cocker damals war, ich sah ihn bei den Proben und er war nicht gut. Und dann bekam er was zu trinken. Der war ja schlimmer Alkoholiker.
Ja.
Nach der dritten Dose sagte er, good beer here in Germany. Und dann lief der langsam warm und als das Konzert war, war der, glaube ich, ziemlich dicht.
Ja.
Und aber mega gut. Ich habe gestanden, schräg hinter ihm, vielleicht 5 Meter sozusagen an der Seite schräg. Ich konnte mir das alles sehr genau angucken und es war unheimlich kalt hinten auf der Bühne, weil die ganzen Amps da standen, also die ganzen Verstärker, und die bliesen die kalte Luft hinten raus.
Ja.
Hatte überall Gänsehaut, einmal wegen der Kälte und auch wegen Joe Cocker natürlich. Weil als er With a Little Help from My Friends sang, war ich wirklich gekoffert.
Blown away,
das fand ich ganz großartig. Das war so ein wichtiges Konzertereignis. Lorelei 83.
Krass.
Ja, dann übergebe ich mich mal.
Ich versuche gerade zu rechnen. 83, ich fange an mit 98.
Okay, das sind
15.
16 Jahre, ja.
Ja. Es begab sich am Samstag des 20. Juni 1998. Mein drittes Festival. Und also mein erstes Festival war, also ich bin auch begeisterter Konzertgänger. Nein, ich bin begeisterter Festivalsänger. Ich mag auch zu Konzerten zu gehen. Ich mag aber Festivals noch lieber. Das musste ich jetzt auch feststellen, weil ich war mit meiner Frau bei den Pixies.
Mhm.
Und wir alle wissen, die schon ein paar Folgen gehört haben, mag ich die Pixies sehr. Und zwar vor allen Dingen Where's My Mind. Und ich habe mich sehr auf dieses Konzert gefreut. Es war in Köln. Und ich muss sagen, dass es manchmal auch reicht, einfach ein Lied gut zu finden.
Verstehe.
Ja. Ja, gut. Kann ich gar nicht so viel groß zu sagen. Ich muss das auch immer noch verarbeiten. Aber, also wir befinden uns jetzt auf jeden Fall im Jahr 1998. Der kleine Chris ist mit seinen Kumpels unterwegs. Unter anderem mit Frank, der auch schon eine Rolle gespielt hat bei dem Mexikaner-Rezept.
Allerdings.
So, und zwar waren wir auf dem Hurricane Festival in Schesel 1998.
Ja.
Und zwar der zweiten Ausgabe.
Okay.
Das heißt, es war Upcoming Festival, keiner wusste, wo geht's hin. Es waren aber schon bei dem zweiten Aufschlag 40.000 Leute da.
Okay.
Was zu einem absoluten Chaos am Einlass geführt hat. Man konnte auch noch Glasflaschen mit reinnehmen. Also es war wirklich ein junges Festival. Es gab, glaube ich, 10 Ordner an den Eingängen für 40.000 Leute, die das Festivalgelände halt, ja. Wir sind mit dem Auto auf den Zeltplatz gefahren und haben eine Wagenburg errichtet und dann unsere Zelte aufgebaut. Also nichts mit Parkplatz, 5 Kilometer laufen, Sachen schleppen, Zelt aufbauen oder Zelt ist schon aufgebaut oder so.
Ja.
Alles schön. In der Mitte war ein kleiner Swimmingpool mit ein bisschen Wasser drin und die Karlsquelldosen. Das war unsere.
Klingt quasi idyllisch.
Ja.
Bis auf die Idee mit den Autos, was man auch selber eigentlich gar nicht mehr so gerne haben möchte, ne?
Naja, es ist halt einfach, also es war einfach unfassbar praktisch.
Ja, klar.
Also wenn du schon mal auf dem Festival gelaufen bist und du hast Parkplatz E erwischt und musst dann wirklich 5 Kilometer laufen und musst dich dann entscheiden, trage ich die 20 Kilo jetzt irgendwie verteilt auf 3 Gänge und laufe bis heute Abend um 11 oder versuche ich es in einem zu schaffen und komme an und bin einfach fertig. Komplett fertig.
Ja.
Naja. So, auf diesem Festival waren wir zu dritt, ich glaube sogar in einem Zelt, und haben dort mehrere Bands gesehen, die immer noch sehr, sehr aktuell und sehr aktiv sind. Wir haben aber auch gesehen Iggy Pop. Und ich war 2 Jahre vorher war ich auf dem Dynamo in Holland, Metal-Konzert, Metal-Festival. Da war ich schon sehr beeindruckt. Da war ich aber erstens eigentlich dauerbreit und habe nicht mehr viel im Kopf, was da so passiert ist. Und es hat mich, glaube ich, so überfordert, dass ich kaum so richtig echte Eindrücke mit nach Hause genommen habe.
Ja.
Also diese Mischung aus überfordert und dem Alkoholpegel als auch mit der Gewaltigkeit der Live-Performances. Ja. So, deshalb, und das, wenn mich jemand fragt, was ist so deine erste richtig krasse Erinnerung, dein krassestes erstes Konzerterlebnis, dann ist das genau dieses Konzert von dem Künstler Iggy Pop. Mhm. Iggy Pop, damals schon eine Legende.
Ja, ganz schnell geworden, ja.
Ist aufgetreten 1998, er hat Ende der 90er Jahre hat er wieder angefangen irgendwie zu touren. Der war jetzt nie so richtig mainstreamig, bis auf ein paar Songs, aber er war immer eine Legende. Sagen wir mal. Ist er auch heute noch,
möglicherweise? Ja, kann man sagen.
Jeder fragt sich, warum lebt er noch?
Natürlich, so wie Alice Cooper fragt man sich auch, wie geht das? Oder?
Er tritt aber auch immer noch mit nacktem Oberkörper auf.
Ja.
Bei dieser Tour, von der wir ein Konzert gesehen haben, hatte er aber nicht die Stooges dabei, wie seine Band eigentlich heißt, sondern er hatte das Internet nennt es eine Superband mit ganz vielen Leuten von Queen of the Stone Age und dem Bassisten von den Arctic Monkeys, die ich später auch noch live gesehen habe, die aber heute kein Teil sind. Und es geht um den Song Lust for Life.
Okay.
Den Song hat er an dem Tag gespielt, an dem wir ihn gesehen haben. Das, was wir jetzt aber hören, ist leider nicht das Konzert, wo ich war, sondern 2016 at the Royal Albert Hall und war der Konzertopener.
Okay.
Und wenn wir jetzt reinhören, wissen wir auch warum und wir wissen, wie das Konzert weitergeht. Drück mal auf Play.
Alles klar.
Also die Leute stehen schon eine Stunde. Dann kommen endlich die Originalmusiker auf die Bühne. Und Iggy kommt raus.
Wow, da ist Energie drin.
Lust for Life. Ich muss mich einmal ganz kurz ein bisschen sortieren. Also, dieses Konzert war 2016 mit der Superband Arctic Monkeys, Queen of the Stone Age.
Ja.
Das Konzert, das ich gesehen habe, war Iggy Pop mit The Stooges.
Mhm.
Weshalb mir das so in Erinnerung geblieben ist, ich hatte mit Iggy Pop nichts zu tun. Ich kannte den Namen. Wir haben gedacht, ja, gehen wir mal so einen alten Sack angucken, mal gucken, was der noch so reißt. Der ist auf der Bühne unfassbar. Er war damals schon alt und immer noch drogensüchtig und Alkoholiker, keine Ahnung. Der hat auf der Bühne zwei Leute gehabt, die nur dafür da waren, seine Kabel zu entwirren. Also er ist über die Bühne gerannt und zwei Leute sind hinter ihm hergegangen und haben halt die Kabel um die Boxen gemacht, um die anderen Musiker, damit er nicht irgendjemanden erstickt oder so.
Ja.
Irgendwann ist er auf die großen Boxen, du weißt wahrscheinlich, wie die heißen, geklettert.
Ja.
Hat dann die kleineren Boxen runtergetreten.
Oh.
Hat irgendwie ins Publikum geschrien, fuck security, come on the stage. Und hat alle Leute dazu aufgerufen, auf die Bühne zu kommen.
Oh je.
Was einige Leute getan haben. Mhm. Die Stagehands das ist dann nicht die Stagehands, sondern die Security. Die Security hatte alle Hände voll zu tun.
Ja, die waren bestimmt glücklich.
Betrunkenen Jugendlichen halt davon abzuhalten, auf die Bühne zu kommen. Zwei, drei haben es geschafft. Die haben dann neben ihm gestanden. Dann hat er dann auch das Mikro ins Gesicht gehalten. Sind dann ganz schnell natürlich irgendwie runtertransportiert worden und so weiter. Aber das gehört zu seiner Show und das hat mich absolut nachträglich beeindruckt.
Ja, das glaube ich. Aus heutiger Sicht ist das schon beeindruckend, dass es an den Mikrofonen überhaupt Kabel gab.
Ja.
Das macht kein Mensch mehr heute.
Okay.
Ja, heute hast du Funkmikrofone.
Ja, gut.
Und da entwirrt niemand mehr.
Ja.
Aber dann hat man auch nicht so eine schöne Show.
Ich habe sogar eigene Fotos gemacht damals.
Ah ja, cool.
Also die müsste ich eigentlich mal raussuchen. Vielleicht packe ich die dann auch nochmal. Wahrscheinlich haben wir so eine vollgepackte Folgenseite wie noch nie mit Insider-Informationen. Die ist nirgendwo öffentlich zu finden.
Ja.
Ja, also das war auf jeden Fall Iggy Pop. Was ich noch erwähnen will, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, wo dieser Song auf Platz 1, 2, 3 war oder so. Was aber noch relevant ist zu wissen, ist, dieser Song ist geschrieben worden von Iggy Pop und David Bowie.
Ah, ach guck mal. Ja, die waren befreundet. Das weiß
die
ich.
Waren sehr befreundet. Und dieses Konzert hat auch noch mehr mit David Bowie zu tun, weil es ein paar Tage nach dem Tod von David Bowie aufgenommen worden ist. Mhm. Und da hat er auch mehrfach in dem Konzert darauf hingewiesen.
Ja.
Genau.
Ja, das hat mich damals auch berührt, als David Bowie starb.
Viel zu früh.
Ja, natürlich. Wie so oft. Mann, Mann. Ja, zum Thema auf die Bühne stürmen habe ich noch eine ganz kleine, schöne Geschichte. Ich war mal Security bei New Kids on the Block. Okay. Und zwar war ich zuständig für den sogenannten Affenkäfig. Stagehand Jargon. Das ist der Bereich zwischen Bühne und Publikum.
Ja.
Man steht da und die anderen hinter der Absperrung sind die Affen. Und ich war nur dafür zuständig, die kleinen schreienden Mädchen aus dem, in die vorne so gegen die Balustrade gedrückt wurden, ja, die dann da rauszuziehen und dann dem Roten Kreuz zu übergeben. Und das war fast meine ganze Beschäftigung während des Konzerts. Ich hatte noch ein bisschen was anderes zu tun, aber das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ja, wir hatten auch es war ja eine Ami-Produktion, eben New Kids on the Block. Und wir hatten die klare Anweisung, wer zur Bühne guckt, fliegt raus. Und das war dann auch, da wusste ich, ja, das ist jetzt auch nicht mehr so richtig meins, ne, weil ja, dafür gehe ich dann nicht arbeiten, sondern ja, wenn, dann will ich den Kram da sehen. Ne? Aber nur gut, das ist nur so eine kleine Story von wegen Security.
Ja.
Ja, Iggy Pop, sagenhaft. Ja, soll ich übernehmen?
Ja, klar.
Okay. Eben, mein Konzert war ja von 88 und ich mache das ja im Laufe des Gesehenhabens.
Mhm.
Den Musiker, den ich jetzt anmoderiere, den habe ich schon mal gespielt. Gesehen habe ich ihn 88 und 93 in Dortmund in der Westfalenhalle.
Ja.
88 mit der Broadway The Hard Way Tour. Ich rede von Frank Zappa.
Ah. Es musste ja irgendwann nochmal kommen.
Musste nochmal kommen, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann habe ich ihn nochmal gesehen, 93. Ich würde sagen, ungefähr 4 bis 6 Wochen vor seinem Tod. Der ist ja an Prostatakrebs verstorben.
Mhm.
Und da hat er das war in der Tonhalle in Düsseldorf. Das hieß The Yellow Shark, der gelbe Hai. Und war mit einem klassischen Ensemble, Ensemble modern, hervorragende Musiker. Und er war tatsächlich Dirigent einfach. Aha. Also so zu seiner Bandbreite,
ja,
kann man das mal. Vielleicht noch, bevor ich das Stück spiele, noch. Ach ja, genau. Nein, wichtig ist dabei, geliebt habe ich an dem Sound, den ich gleich jetzt spiele. Es wird ein Konzert von 74. Ja, also ich 88 zuerst gesehen. Das gespielte Konzert ist aber von 1974. Ja,
ich verstehe.
Das sind so geile Musiker da. Unter anderem die wunderbare Ruth Underwood. Das war überhaupt schon ein Ereignis, dass überhaupt eine Frau da mitspielte. Und die spielte, das nannte sich damals Percussion einfach, wo man dann denkt, ja, sie hat auf Bongos herumgeklopft. Nein, nein, er hat Vibraphon gespielt und Marimbaphon gespielt und alles und vor allen Dingen in dieser affenartigen Geschwindigkeit und mit dieser irrsinnigen Musik. Und das war schon super. Also Zappa fand ich großartig, habe ich kennengelernt durch meine erste richtige Freundin. Da war ich 18, sie war 16 und irgendwoher hatte sie ganze gute Musik.
Mhm.
Die hat mir Zappa mitgebracht und die hat mir King Crimson mitgebracht, die hat mir Can mitgebracht und so die ganzen Sachen und die hat quasi mein Leben musikalisch komplett umgekrempelt.
Hm.
Und das von meinem Freund Axel, den ich demnächst in Moers auf dem Festival, Pfingsten fahre ich wieder hin,
ja,
da fahre ich auch seit 1983 hin, das wird also jetzt mein nicht ganz 42. Mal, weil zweimal, ja, aber 40 Mal war ich auf dem Festival.
Wow.
Und ich fahre da dieses Jahr wieder hin und zählte. Und Axel wird auch da sein.
Hm.
Also, ne, es ist Axel, mein ältester Freund, den ich habe. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium einfach. Haben uns kennengelernt in der 11.
Cool.
Und die Verbindung gibt es immer noch. Ja, das ist sehr schön. Das genieße ich sehr, dass das sowas noch gibt. So, ich komme jetzt zu dem Stück, das heißt Pick Me Twilight.
Kenne ich natürlich wieder nicht.
Kennst du natürlich wieder nicht. Pick Me Twilight und die Platte ist von der Roxy and Elsewhere von 1974. Weil das live ist, geht es direkt ins nächste Stück über. Ich muss dann einfach abbrechen irgendwann. Ja. es ist halt einfach so.
Aber das ist ein Konzert, wo er spielt.
Und singt.
Okay.
Und das ist schon das nächste Stück.
Okay.
Es waren nur 2 Minuten.
Knapp. Krass.
Ja, dieses Aberwitzige, was er immer hat.
Das ist, also ich habe gerade schon gesagt, das ist auf jeden Fall Zappa.
Ja.
Das ist erkennbar. Aber das ist so, das ist Musik, die ich nicht nebenbei hören kann. Also ich glaube, man muss sich dem hingeben.
Ja. Sinnvoll ist bei Zappa immer ein gewisses Textverständnis, weil er halt viel zu sagen hat.
Ja.
Er war ja auch politisch sehr interessiert. Er hat ja auch mal überlegt, ich glaube nicht als Präsident anzutreten, aber als
Governor
so. Irgendwie sowas. Und dann ist er auch in Polen gewesen, wegen der Solidarność-Bewegung auch. Von daher passt das auch ganz gut zu YouTube wieder. Ja. Wie er eben so ist, ne? Mit Szenenspiel gibt es immer wieder und so theaterhafte Sachen und bizarr, wunderbar. Ja, dann schließe ich mal ab mit dem Zitat, was dann auf das nächste Stück hinweisen könnte, weil er gefragt wurde, was ist denn eigentlich mit Jazz? Ne, was macht er da eigentlich? Ne? Ja. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt, Jazz ist doch tot. Ne, und dann sagt er, nein, Jazz is not dead, it just smells funny.
Okay. Dann komme ich zu einer Band, die ich inzwischen 5, 6, 7 Mal gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das erste Mal 1998, auch auf dem Hurricane Festival.
Okay.
Im Zelt. Festivalgänger wissen, im Zelt sind entweder die absoluten Newcomer oder die kleinen interessanten Bands. Auf jeden Fall nicht die Hauptacts.
Nicht zwingend. In Moers, dem schon benannten Festival, da war das jahrelang war das Gesamtprogramm in einem Zirkuszelt tatsächlich.
Ja, gut.
Auf der grünen Wiese ein riesen Zirkuszelt aufgebaut und da war dann alles. Aber es ist, glaube ich, etwas anders gelagert.
Das war ein kleines Zirkuszelt, in dem sie gespielt haben. Und wir haben uns das ausgesucht, weil einer von uns kannte einen Song und wir waren alle so ein bisschen Metal-Fans, also vor allen Dingen Frank, und haben halt gedacht, so irgendwie ist das cool, eine coole Idee. Und dann sind wir in dieses Zelt gegangen und das war voll mit, ich weiß nicht, 500 oder 1000 oder vielleicht waren es auch nur 200 Leuten von so alt wie wir waren, 19, 20, bis zu so alt wie wir jetzt sind.
Okay.
Dann aber in Jeansjacke, Metalcoat, also so alte Mettler, wie man sie heute kaum noch sieht. So.
Es sei denn, man ist auf Wacken.
Turbo Negro mäßig, so ja. Turbo Jugend, so in dem Stil, aber noch ein bisschen schäbiger, würde ich jetzt mal sagen. Und dann waren diese 4 sehr jungen Jungs da auf der Bühne und haben angefangen zu spielen. Es war absolut geil. Sie sind rausgekommen und spielen auf dem Cello Songs von Metallica. Das war die Grundidee. Das Ganze ist entstanden, sie haben auf einer Musikakademie studiert. Tatsächlich. Also es sind 2 Brüder und 2 Freunde, also 4 Jungs insgesamt. Und sie haben zusammen studiert und dieses mit dem Cello Metallica spielen war das die Abschlussarbeit eines der 4. Und der hat das arrangiert. Also halt ein komplexes Metallica-Stück, Enter Sandman war es, glaube ich, halt für als Abschlussarbeit vorzuspielen. Und hat das auch hingekriegt. Die haben dann so eine kleine Berühmtheit in Finnland, die kommen aus Finnland, gehabt und haben in so Metal-Clubs gespielt. Und irgendwann war bei so einem Live-Auftritt halt der Chef von so einer kleinen Plattenfirma, der gesagt hat, Jungs, macht ein Album draus. macht so viele Songs, dass ihr halt irgendwie ein ganzes Album füllen könnt und dann produziere ich euch das. Und das haben die gemacht und das ist unfassbar eingeschlagen. Das war 1996 und das ist unglaublich erfolgreich gewesen. Apokalyptica ist heute noch unterwegs, hat zwischendurch auch, sie haben Schlagzeuger mit dazu genommen, sie hatten zwischenzeitlich Kooperationen mit Nina Hagen, Rammstein, Him, glaube ich, also viele Leute, die da so einzelne Songs mitgespielt haben. Und den Song, den wir jetzt hören, ist von diesem ersten Album.
Okay.
Der Live-Auftritt ist aber von der 20 Jahre Tribute-Tour.
Okay.
Und zwar in einem Schloss in Finnland, aber in der Originalbesetzung. Und das ist Master of Puppets von Metallica. Master of
Puppets.
Yes.
Okay, dann mache ich das mal an.
Ja, yeah, und mach mal auf.
Okay.
Sabastia! Hei, hyvää sunnuntai-iltaa. Mä olen Jere Tervetuloa. Me mummaan tähän spesiaalille Apocalyptica Plays Metallic by Four Cellos.
Das geht jetzt auch zwei Minuten so weiter. Eine Ansprache auf Finnisch. Er kennt irgendwann später dann noch dass ja auch internationales Publikum da ist und dann fängt er an, Englisch zu reden.
Ja. Aber Apokalyptica und Metallica habe ich verstanden.
Ja. Ja, unfassbar. Also wenn eine Band mich noch dazu bringt, obwohl ich keine langen Haare mehr habe, was sehr schade ist, zu headbangen, dann ist das Apokalyptica.
Ja.
Also mehr als alles andere.
Ich habe die einmal sozusagen gesehen live, da war ich aber nicht nur im Fernsehen live, und zwar beim ESC, beim Eurovision Song Contest, als damals hatte die wilde Band Lordi gewonnen. Ja. Und dann fand es natürlich in Finnland statt und Apokalyptica gehört zum Rahmenprogramm.
Ja, das
war definitiv ein Highlight.
Passt auf jeden Fall dazu.
Ja.
Ja, also das erste Mal habe ich sie, wie gesagt, 1998 gesehen in einem kleinen Zelt. Ganz kleine Anekdote noch. Einem ist dann eine Seite gerissen und sie hatten keine auf der Bühne und die waren so klein, dass sie auch niemanden hatten, der jetzt irgendwie so. Das heißt, derjenige, dessen Seite gerissen war, musste von der Bühne runter und musste zu ihrem Wagen, um diese Seite zu holen. Was über eine halbe Stunde gedauert hat tatsächlich.
Oh, hart.
Das mit 500 Mettlern in einem Zelt. Das kann auch schon mal unangenehm werden. Sie haben aber nach einer Viertelstunde angefangen, einfach Beethoven zu spielen, die restlichen drei.
Ja.
Weil sie klassisch ausgebildete Cellisten sind. Und es war mega, weil dann halt da dicke 50-jährige Jeansjacken tragende, langhaarige Dudes zu Beethoven geheadbangt haben und ein Moshpit entstanden ist.
Das ist super.
Das war absolut mega. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, ich habe sie jetzt schon mehrfach gesehen. In Bielefeld habe ich sie gesehen, in Hamburg habe ich sie gesehen. Ich habe sie noch auf, ich glaube, ein oder zwei weiteren Hurricane-Festivals gesehen. Und zuletzt habe ich sie gesehen mit Yvonne, meiner Frau, in Frankfurt in der Alten Oper.
Okay.
Und das habe ich jetzt während des Songs schon gesagt, das ist so beeindruckend. Wir saßen zwar relativ weit weg, aber dieser Switch zwischen klassischer Melodie, sage ich mal, und dann dem Bass, wenn diese Basslines reinhauen, ist so kraftvoll, dass du selbst in der Alten Oper in Reihe 52 irgendwie anfängst zu headbangen.
Flattern noch die Hosenbeine.
Ja,
ja, sehr schön.
Unfassbar gut.
Ja, das darum geht man noch dahin. Ne? Das ist wie sang Udo Lindenberg damals noch. Die Mutter guckt alleine Krimi oder Quiz und die Tochter ist da, wo die Action ist.
Okay.
Und das meint er auch genauso.
Ja.
Dann übernehme ich mal wieder, würde ich sagen.
Mach,
Es ist übrigens ein hervorragender Übergang, weil nämlich der nächste Protagonist, den ich vorstellen möchte, ein französischer akustischer Bassist ist.
Mhm.
Akustischer Bass, also gar nicht so weit weg vom Cello.
Ja.
Zusammen mit einem akustischen Gitarristen und einem Schlagzeuger. Dazu gleich. Vorher möchte ich noch kurz meine Liste abreißen bis dahin an Konzerten, die mir wichtig waren und was da bis dahin passiert ist. Also wir waren 88 war Zappa und 88 bin ich auch hier in Münster tätig gewesen als Konzertorganisator damals.
88?
Ja.
Okay.
88. Ich bin, müsste 85 ungefähr, 86 müsste ich nach Münster gekommen sein.
Ah, so früh.
Zum Studieren.
Ja.
Ja, das sind halt die 10 Jahre, die wir auseinander sind.
Es ist so. Ich dachte, wieso kommst du mit 10 nach Münster, wenn du deine Kindheit in Frankfurt verbracht hast? Aber gut.
Ja. Da habe ich auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall hier in Münster, in einem Laden, der hieß Temrock und war eine Bahnhofsstraße über Rümpelfix. Das ist nur für die Münsteraner, sonst kennt das ja kein Mensch, aber das ist, ne, wenn man vom Hansaring auf den Bahnhof in so eine kleine Stichstraße. Und da gibt's halt Rümpelfix. Und darüber waren wir und hatten ein Kultur- und Kommunikationszentrum aufgemacht. Unter anderem eben auch Chaos-Konzerte veranstaltet mit Embryo, zum Beispiel eine recht bekannte Weltmusikband. Und die bekannteste Münsteraner Band, die da aufgetreten ist, ist Nagorno-Karabach. Sagt dir wahrscheinlich nichts, ne?
Nein.
Nagorno-Karabach war harter Punk und die haben uns auch tatsächlich eine Endstufe kaputt gespielt. Haben dann aber, ne, es war dann quasi alles im Arsch, die haben wir trotzdem weitergespielt, es war völlig egal. Es war schon relativ chaotisch, hat aber Spaß gemacht.
Ja.
Das war sozusagen freiwillige Selbstausbeutung 2 Jahre lang.
Ja.
Gekocht haben wir auch, wir haben Volksküche gemacht, immer so, um günstiges Essen anzubieten. Das war so ein wichtiger Punkt und Kultur und Politik war natürlich auch sehr wichtig.
Naja. Also für die Gesellschaft da sein und so.
Ja, das war sozusagen, wie heißt sowas heute? NGO, wenn man so will.
Ja.
So, ja, das ist einfach Eigeninitiative. Ja, dann bin ich natürlich weiter bei Konzerten arbeiten gegangen, habe gesehen, auf Schalke habe ich gesehen, 1990, Urban Jungle Tour von den Rolling Stones. Dann habe ich gesehen, Tina Turner in der Grugerhalle und ganz besonders lustig, die Vorband oder der Vorspieler war Richard Marx.
Oh.
Sagt dir das was?
Natürlich.
I've been waiting for a girl like you. Sehr lustig war, er hatte ja nur diesen Hit, das war
Er hatte noch einen anderen. Auf Kuschelrock 2, glaube ich, hatte
er. Ja, auf jeden Fall war ich einer der beiden, die sein Klavier hochtrugen. Es war also ein Flügel, der aber überraschend leicht war.
Ja.
Und dann machten wir den Deckel auf, sozusagen, stellten fest, oh, das ist nur ein billiges, so ein Billo-Plastik-Keyboard, was er da hat. Aber in der Verpackung eines Flügels und dann machten wir oben diesen Stand von dem Flügel auf die Klappe und uns kam dann ein Riesenposter hingehängt von einer leicht bekleideten Dame,
okay,
die er dann während des Singens immer angeguckt hat. So, I feel way for a girl like you. Und er guckte dann da drauf. Und das war so aberwitzig bescheuert. Es war also, ich kann ja heute noch drüber lachen.
Was hilft?
Ja, also wirklich, naja, okay. Dann habe ich 90 gesehen noch David Bowie in Schüttorf.
Hm.
The Residence in Münster, in der Münsterhalle, ist nicht so bekannt. Aber relativ legendäre Band, von der man mal mutmaßte, die haben immer Masken aufgehabt und deswegen hatten schon irgendwelche Leute gesagt, das sind doch die Beatles, die spielen immer noch. Naja, und es war so dermaßen andere Musik, das konnten gar nicht die Beatles sein, aber das ist den Gerüchtemachern egal.
Ja.
Dann noch gesehen 1990 Einstürze Neubauten in Moers auf dem Festival. Das war interessant, aber leider nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe.
Ja, wahrscheinlich ziemlich schrappelig, oder?
Ja, das war halt, was mich genervt hat, ist das FM-Einheit, das ist ja einer der Mitglieder, der hat eigentlich fast nichts gemacht, der hat immer nur böse ins Publikum geguckt. Dachte, ja, warum macht er das denn jetzt? und habe keine Antwort gefunden.
Okay.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, dann bin ich 91 als Musiker selbst tätig geworden. Ich bin eingestiegen in eine A Cappella-Pop-Gruppe namens Scream and Shout und habe dann in den...
Die in Münster gar nicht so unbekannt ist.
Die in Münster gar nicht so unbekannt war, kann man nur sagen.
Ja.
Und wir haben auf jeden Fall viele, viele Konzerte gespielt. Ich habe das, über 8 Jahre waren wir da zusammen unterwegs. Und keine Ahnung, 150 Konzerte, irgend sowas.
Mhm.
Als Musiker, Sänger. Dann, sehr schöne Geschichte, 1991 habe ich gesehen David Hasselhoff.
Wow.
Ja, das ist wirklich wow. Den habe ich gesehen auf der Freedom Tour. Ja, also das ist die klassische Kernkompetenz von David Hasselhoff ist die Mauer einzureißen, natürlich. Witzig ist, dass die Amerikaner zum Beispiel, die wissen gar nicht, dass der gesungen hat.
Die Amerikaner wissen inzwischen, dass die Deutschen so bescheuert sind, ihn als Sänger zu kennen.
Ja, so ungefähr. Es war auch in Düsseldorf in der Philipshalle. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, es war der Job, einer der Jobs meines Lebens. Ich stand in der Mitte der Halle, erhöht auf einem Podest und musste aufpassen auf Kit, das Auto. Ja, das Auto, ich war der Bewacher von Kit.
Cool.
Und konnte deswegen, ich hatte eigentlich nichts zu tun, außer da herumzustehen und mir das Konzert anzuschauen und die Anfragen, die dann kamen. Sehr schöne Anfrage, Vater mit Kind.
Ja.
Und er winkt mich so ran und sagt, ich wollte nur mal für meinen Sohn fragen und ich dachte schon, stimmt nichts, fragst du selber gerade. Kann das Auto wirklich sprechen? Das tat dann sehr weh. Und dann musste ich mich entscheiden zwischen Solidarität mit dem Konzert und dem Veranstalter und ne, oder einfach zu sagen, wie es ist. Und dann habe ich den einfach, schaut mal dahin, da ist ein Stromkabel. Das läuft zu dem Auto. Ja, das Auto spricht nicht, das Auto blinkt nicht von selbst, das ist alles, ne? So. Das habe ich dann erklärt, aber diese Anfrage alleine, die hat mich schon ziemlich
ausgelacht. Das ist aber fies. Wirklich jetzt, das ist deine unreligiöse Art. Ich hätte mir gewünscht, du hättest irgendwie was gesagt.
Ich hätte was vom Weihnachtsmann erzählt.
Ja.
Ja, nein, habe ich nicht.
Vielleicht wäre die Welt dann eine bessere jetzt.
Habe ich nicht. Nein, und es war auch aus anderen Gründen.
Dieses Kind hat doch ein Trauma.
Ja, das Kind hat es, glaube ich, der war zu klein, der hat das, glaube ich, gar nicht kapiert. Außerdem hat der Vater das gefragt, der Vater wollte das in Wahrheit.
Ja, das Kind hat ein Trauma, weil der Vater den ganzen Tag dann danach sauer war.
Das kann natürlich sein. Aber das nehme ich wohl auf mich. Sehr schön war auch, weil das war ja die Freedom Tour und dann natürlich ausgehend von dem Stück I've Been Looking for Freedom.
Ja.
Und dann waren zwei Videowände neben der Bühne und dann stand auf dem einen stand immer, wenn er Freedom so sang, stand da Freedom und auf der anderen stand Frieden.
Autsch,
genau. Er hatte aber eine gute Band dabei, das war die Tourband von Chris de Burgh. Und die konnten richtig spielen und er konnte das aber nicht so richtig. Er konnte weder singen, noch hatte er auch nur ansatzweise Rhythmusgefühl. Also der ist da über die Bühne gestolpert, seinem Angst und Bange wurde. Die haben dann gespielt von den Beatles, Back in the USSR.
Ja.
Und da kommt ja so eine Stelle vor, es geht immer Back in the US, Back in the US, Back in the USSR. Und jedes Mal, wenn der David Back singen sollte, schlug der Schlagzeuger immer auf die Snare. So Back in the US, Back in the US. Und der David hatte aber leider kein Rhythmusgefühl und ich sah die Verzweiflung in den Augen des Drummers, wann er denn jetzt zuhauen soll, wann der Mann denn jetzt endlich Signal gibt. Aber es war auf jeden Fall, es war so lustig, dass ich mich bis heute gern dran erinnere.
Ja.
Das war,
auf Kit aufgepasst, mein Gott.
Ja, dann 1995 bin ich aufgetreten mit Scream and Shout hier in Münster-Hiltrup auf einem Festival und zusammen mit Jamiroquai. Und JK, der Jamiroquai-Man, der kam während unserer Probe, kam der dann unten vorbeigeschlendert und hörte sich uns an und lernte so ein bisschen mit. Und da war ich schon sehr erfreut, sozusagen. Okay. Das fand ich schon irgendwie cool, weil wir hatten viele Percussion-Sachen drin. Ne? Wir haben also viel, viel rhythmische Sachen gemacht und das gefiel ihm offenkundig.
Ja.
Fand ich ganz witzig. Ja, anderer berühmter Name, mit dem ich aufgetreten bin, Fleetwood Mac, mit dem bin ich auch mal aufgetreten, auf einem Festival. Aber die hatten ganz miese Stimmung und es war gar nicht so schön und das Konzert von denen war auch gar nicht so toll und egal, aber ich bin mit denen aufgetreten. Hey, ich bin mit Fleetwood Mac aufgetreten. Naja, so, dann kommen wir jetzt endlich zu Renaud Garcia Font, dem Bassisten, Kontrabass.
Ja.
Und das ist wirklich ein wunderbares Sommerlied und man darf echt nicht vergessen, wie gesagt, ein Kontrabass, eine akustische Gitarre und ein bisschen Schlagzeug dazu. Mhm. Und irgendwann vergisst man das. Und Renaud Garcia Font, den werden Apokalyptiker ganz sicher kennen, ist auch sehr berühmt für seine spezielle Bogentechnik, die er hat. Und man hört auch wirklich abgefahrenes Gespiele. Und dann mache ich jetzt, ich habe jetzt so viel geredet, jetzt mache ich das einfach mal an und erzähle dann womöglich gleich noch ein bisschen zu. Herrn Garcia Font, wir hören das Stück Berimbas.
Ist das Französisch? Oh. Das finde ich schön. Oh. Endlich merkt man, dass es live ist.
Endlich merkt man, dass das live ist, in der Tat.
Sehr nice.
Ja, passt auch gut nach Apokalyptika, ist doch wie bestellt quasi.
Ja. Wo hast du die jetzt live gesehen?
Habe ich live gesehen, also die Aufnahme war jetzt von 2006,
ja.
Gesehen, 98 in Moers. In Moers auf dem Festival.
Und Zelt oder draußen?
98 muss noch Zelt gewesen sein. Jetzt inzwischen ist das, haben die eine Festivalhalle.
Ja.
So, das war immer schon ein, die hatten immer schon Geldprobleme und das Zirkuszelt immer wieder aufzubauen war tierisch teuer. Und,
ja.
Und jetzt sind sie halt in der Festivalhalle. Das hat nicht mehr diesen Charme, aber man ist froh, wenn man da weiter hingehen kann und dass die Veranstaltung weiter stattfindet, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so idyllisch ist, wie es mal war.
Und wo zeltet ihr dann?
Da ist direkt ein Freibad. Direkt.
Ach, witzig.
Das ist die Annie-Event-Halle und dann gibt es auch das Annie-Freibad. Da ist also und wir zelten halt auf den Freibadwiesen.
Ja.
Und man geht dann am Freibad sozusagen in die Halle hinein.
Und könntet ihr auch schwimmen gehen?
Ja, klar. Das ist so im Preis inbegriffen. Dürfen wir.
Cool.
Ja, das ist sowieso sehr nett da. Das ist halt ein Grund, warum ich da so lange schon bin. Kann ich nur empfehlen, wenn du mal Lust hast, Pfingsten irgendwas Nettes zu machen.
Ja. Das klingt
doch mal. Komm mal mit.
Das wird immer lustiger.
Ja.
Was du davon erzählst.
Ja, es ist wirklich schön. Also die Musik ist halt, teilweise gibt es solche Musik, teilweise gibt es sehr experimentelle Musik, aber der Vorteil ist halt, man sieht alles live und versteht alles besser.
Ja.
Viel Jazz würde ich mir auch auf Platte eher nicht anhören, aber wenn man es live sieht, ist alles gut.
Ja.
Ja, Renaud Garcia Font, dann du wieder.
Ich gehe 9 Jahre vorwärts, ins Jahr 2009.
Okay.
2009 war ich mit Yvonne auf dem Hurricane Festival. Wer sollte es glauben? Ich bin ein fleißiger Hurricane Festival.
Gänger.
Ja. Ich bin sozusagen schäseltreu. Bei dem Festival 2009 gab es unfassbar viele gute Bands, die da aufgetreten sind. Ich nenne aber keine, weil noch eine kleine Auswahl gleich kommt.
Okay.
Das kann ich schon verraten. Alle meine Top 5 und sogar noch welche von den Honorable Mentions stammen von Hurricane Festivals. Und
okay.
Mindestens eins noch von 2009. Ich spreche jetzt von einem Auftritt der Band Seed. Eine sehr geile Liveband.
Mhm.
Große Kombo mit voller Mannstärke standen die auf der Bühne, haben absolut die Menge gerockt sozusagen, zum Tanzen, zum Hüpfen gebracht.
Natürlich.
Und Seed habe ich tatsächlich auch nur einmal gesehen.
Mhm.
Das heißt also, das ist das einzige Konzert. Es war aber so beeindruckend, dass ich das jetzt mit reinnehmen musste, weil es einfach tatsächlich einfach so beeindruckend war. Und das Besondere bei der Tour beziehungsweise auch bei diesem Auftritt war, bei dem Song, den ich gleich spielen werde, nämlich Aufstehen, Ausrufezeichen, singt jemand mit, nämlich CeeLo Green, Ich weiß nicht, ob er dir was sagt?
Nein.
Okay, er wird so behandelt, als wäre er sehr berühmt. Er ist auf jeden Fall die Hälfte von Niles Barkley.
Okay.
So.
Das sagt mir was.
Das wusste ich auch nicht. Aber auf jeden Fall war der mit dabei. Und der leider 2018 verstorbene Demba Nabe, viel zu früh auch, der war damals noch dabei.
Ja.
Und wenn ich mich recht erinnere und das nicht mit einem Auftritt verwechsle, den ich im Fernsehen gesehen habe, wenn ich mich recht erinnere, hat er bei dem Auftritt, den ich gesehen habe, auf einem Stuhl gesessen. Also nicht im Rollstuhl, aber er hat auf einem Hocker gesessen, weil er sich sein Bein gebrochen hatte.
Okay.
Und er konnte aber trotzdem nicht anders, als zwischendurch aufzustehen und nahezu zu hüpfen. Und seine Bandmitglieder haben ihn immer wieder auf diesen Stuhl gezwängt. Und man hat gemerkt, wie sehr er diese Musik lebt, gelebt hat. Aber ich will nicht groß reden, wir müssen den Song hören. Aufstehen von Seed. In einer Aufnahme von 2006 tatsächlich.
Na dann.
Da hört man, dass es live ist. Wow. Ja, dem Stück hat man angehört, dass es live gespielt wurde.
Allerdings.
Und das können die auch mega gut.
Ich weiß, ich habe Seed so noch nie live gesehen. Das wird ja wahrscheinlich auch nichts mehr.
Na, man weiß
mal gucken, aber was ich gesehen habe, ist mal ein Konzert, ein Peter Fox Konzert.
Also, oh, der ist
auch. Das ist richtig klasse. Das ist echt gutes Niveau, was die da haben.
Ja.
Zu dem Stück Aufstehen habe ich nur eine kleine Anekdote, denn dieses Stück war tatsächlich ein minimaler Teil meiner Abschlussarbeit im Handwerkskammerbildungszentrum. Da habe ich da habe ich auch Medienfachwirt gelernt. Und da mussten wir als Abschlussarbeit ein Produkt für eine hier in der Nähe ansässige Schnapsbrennerei.
Ja.
Die spezialisiert auf Korn sind.
Ja.
Die Eingeweihten wissen jetzt, wen ich meine. Bitte? Sasse. Der heißt Sasse. Und da mussten wir auf jeden Fall ein Produkt entwickeln. Und ich hatte irgendwie so eine Plastikverpackung, die man drücken konnte, entwickelt. Egal, aber es war ein Teil meines Konzeptes, war auf jeden Fall bei der Vorstellung, dass man noch bitte die Band Seed einzuladen habe und die dann das Stück Aufstehen, denn das darbieten soll.
Aber Aufstehen ist erst von 2005.
Das gab es damals auf jeden Fall schon. Nee, das war auch 2000, das passt doch. Ich habe ja zwei Ausbildungen gemacht.
Den Fachwirt.
Ja.
Ja, okay,
das zweite. Das war gerade relativ modern.
Ja, gut.
Und ich wollte, dass das mit dem Produkt sozusagen kombiniert. Ne? Das will einen ausgeben und das will ich sehen. Und ich dachte, okay, das passt doch einfach zu so einem, zu so einem Softdrink, aber was wäre das denn? Das hätte dann 10% gehabt oder so.
Ja.
Das alkoholische Getränk. Aber man hat es nicht genommen, was mir dann aber auch egal war, weil man zu dem Konzept gehörte auch, dass man das dann kostenlos an die Firma abzugeben hatte. Was ich dann im Nachhinein auch schon wieder einigermaßen unverschämt fand.
Ja.
Ja, nun, aber ist so. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, zur Band Seed, ist, dass mein lieber Sohn, der jetzt 25 ist, der wollte ungefähr 2010 oder so, nein, nicht 2010, 2020 wollte der gerne Seed sehen und dann fiel das aus, weil einer verstorben war und im nächsten Jahr die Karten behielten ihre Gültigkeit, also er hatte Karten und dann starb einer und dann beim nächsten Jahr war Corona und dann war wieder Corona und dann wurde das einfach abgesagt. Er hat also 3 Jahre lang auf sein Seed-Konzert gewartet und nichts ist passiert. Das tat mir sehr leid. Ich hätte es ihm sehr gegönnt.
Ja, wir haben nur 3 Karten für deine Freunde nicht einlösen können. Das ist auch 3-mal verschoben worden wegen Corona und dann irgendwann abgesagt worden.
Mann, ja, Seed, das ist gute Laune.
Ja, und das macht wirklich Spaß. Und das Konzert war, also die war natürlich Headliner, aber einer der früheren. Mhm. Also keine Ahnung, 1945 oder so. Auch wieder 20. Juni 2009 oder 21. Und du stehst auf dieser Wiese und ist einfach geil. Also da muss man auch gar nicht in der ersten Reihe stehen oder so, nee, sondern du kriegst den Vibe einfach auf dem kompletten Gelände mit.
Ja, klar.
Ja. Super. So, 2009 bin ich dann, du warst gerade bei 1998.
Ja.
Dann müsste, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eine 2000er-Zahl kommt, eine 2000er-Zahl.
Ja, in der Tat. Ja, nicht ganz. Also gesehen habe ich den, der jetzt kommt, 1998. Das Stück, was ich spiele, ist von 2002.
Mhm.
Und das ist jetzt was völlig anderes. Wir haben es jetzt mit einem Stück zu tun, das einem gefallen könnte, wenn einem die Clockwork-God-Platte gefällt.
Mhm.
Denn es geht um Trompete und Elektronik. Der Künstler ist ein Norweger und heißt Nils Petter Molvær.
Kenne ich.
Den kennst du?
Ja, sicher.
Ja, was heißt denn sicher? Hätte ich nicht mit gerechnet.
Doch, den kenne ich.
Woher kennst du den?
Ich glaube, der hat mal eine Zusammenarbeit mit Björk gehabt.
Das ist durchaus vorstellbar.
Ja.
Das passt. Also er ist auf jeden Fall Trompeter und passt auch ganz gut in ein Genre rein. Also wir haben es mit einem Abtempo-Stück zu tun, viel Elektronik,
ja,
und aber eben Trompete oben drüber. Und das passt ganz gut zu diesem, wir haben uns ja mal unterhalten, quasi was kann man im Büro so über den Tag an Musik hören?
Ja.
Ne, was funktioniert da ganz gut? Und da sind ja so diese, da ist ja so ein bisschen Drum and Bass, kommt dann immer um die Ecke und so ein Kram. Ne? Und da sind wir ungefähr jetzt hier auch, aber es ist eigentlich...
Nicht auch, Frank Zappa. Nicht Frank Zappa.
Nein, ich glaube, jetzt bin ich auch durch mit Zappa. Das sein, ich will noch von Yellow Shark, die Leute will ich dann vergraulen. Nein, also wir haben es jetzt hier mit einem Vierertrupp zu tun. Einmal Nils Petter Molvær Trompete, dann Eivind Aset, ein recht berühmter Gitarrist, alles Norweger natürlich. Dann ein DJ dabei, der sich mit Turntables und Samples und all so einem Kram beschäftigt. Und noch einen Schlagzeuger.
Hm. Wie heißt das Stück denn?
Das Stück heißt Frozen.
Hat aber nichts mit dem Film zu tun.
Nein, es hat nichts mit dem Film zu tun, es hat auch nichts mit Madonna zu tun, es heißt trotzdem Frozen.
Gut.
Vom Album Streamer von 2000 und, was habe ich gesagt, 2.
Jetzt sag mir mal, war das ein Live-Auftritt?
Das war ein Live-Auftritt. Das ganze Album, Streamer heißt es, ist live gespielt von 2002.
Okay. Na gut, ich glaub dir das mal. Weil man hat es nun wirklich nicht mitgekriegt.
Ja, ich habe ihn, wie gesagt, live gesehen. Ja, ja. Wenn man das Album ein bisschen länger hört, dann kommen auch mal Zuschauer. Also das passt schon. Nein, sind wirklich alles live. Bei dem kann ich es noch, weil die Klangqualität auch nicht so herausragend ist, kann man das ja noch als live annehmen. Bei Renaud Garcia Fond, da ist es so dermaßen gut aufgenommen,
ja,
dass man es echt, dass ich, wenn ich das höre, vergesse ich das total, denke ich, das ist eine super Studioaufnahme.
Ja.
Naja. Nils Petter Molvær.
Ja, und ich überlege die ganze Zeit, warum ich den kenne. Und ich meine, ich habe den auf irgendeiner Playlist habe ich den drauf.
Ist auch relativ berühmt. Er ist auch ist mal mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet worden. Also dieses Album speziell.
Mit der deutschen?
Ja.
Okay. Also,
ja, das ist ja egal. Das ist ja der deutschen Schallplattenkritik egal, aus welchem Land das Album kommt, das sie besprechen.
Ja, okay, gut.
Na gut.
Upsa. Darf ich weitermachen?
Ich denke, ja, natürlich.
Okay, weil wir haben eigentlich ganz gute Übergänge geschaffen, weil wir jetzt weitermachen zu jemandem, der auch musikalisch sehr unterschiedlich unterwegs ist. Also ich sage jetzt einfach mal, es ist Björk. Und ich meine, dass die beiden eventuell auch schon mal was zusammen gemacht hätten. Das müsste man doch irgendwie rausfinden. Genau,
das kannst du doch fürs nächste Mal raussuchen.
Ja, das suche ich fürs nächste Mal raus. Das mache ich auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz hat sie im Laufe ihrer Karriere auf jeden Fall sehr viel experimentelle Sachen gemacht. Sie, meiner Meinung nach, driftet sie auch immer mehr ab. Also sie hat mich so ein bisschen verloren.
Ja.
Ich bin immer noch ein großer Fan, einfach weil Björk Björk ist.
Ja.
Und sie mich sehr beeindruckt und geprägt hat in ihren frühen Zeiten mit dem Debütalbum und
ja.
Post und
ja, sie wird auch immer mit Army of Me, wird sie immer in meinen ewigen Top 50 sein oder so ähnlich.
Ja. Genau, und ich spiele jetzt einen Song von Björk, und zwar spiele ich das deshalb, weil Björk habe ich zweimal auf dem Hurricane Festival gesehen.
Ich beneide dich, ich noch nie.
Ja. Wir sehen gerade das Cover vom Vespertime-Album. Mhm. Und mit diesem Outfit habe ich sie live gesehen. Mhm. Was sehr schön war. Und ich stand auch sehr weit vorne und konnte das, also, ne, sie hat, war, die Hälfte des Gesichts war weiß angemalt und sie hatte so ein kleines weißes Kleidchen an und war, glaube ich, auch barfuß wieder auf der Bühne und war einfach Björk. Beim zweiten Mal war das Ganze schon sehr viel experimenteller. Sie hatte viel Kleidung um sich herum wechselnd.
Federboa.
Viel Feder um ihren Kopf und so weiter. Ich spiele jetzt ein Lied, das ich live bei dem Konzert, das ich eigentlich referenziere, leider nicht gesehen habe. Und zwar das Lied Hunter. Mhm. Hunter ist der Eröffnungssong von ihrem vierten Soloalbum Vespertine. Mhm. Gilt als eines der stärksten Einstiegssongs eines Albums.
Okay.
Von Björk auf jeden Fall. Und wird aber ansonsten nicht wirklich häufig von ihr gespielt. Umso schöner, dass es eine Live-Aufnahme gibt. Mhm. Das Ganze ist von der Live-Aufnahme der Vespertine-Tour. Wir hören jetzt einfach Hunter und ich erzähle gleich nochmal, warum ich das so besonders finde.
Gut, auf geht's.
Das war wirklich, sie hasst diesen Vergleich, ne? Aber dieses Elfenhafte, also auf jeden Fall nicht ganz auf dieser Welt. Mhm. So, Bass kann ich nämlich. Sagt dir der Name Mark Bell was?
Mark Bell?
Ja.
Nein.
Wenn ich mich recht erinnere, ist das die Hälfte von LFO.
Ah.
Und mit dem hat sie diesen Song produziert und geschrieben.
Ah, ja, sehr schön während des Songs.
Ja.
Nur für all unsere Zuhörer, die nicht sehen konnten, was sich hier für Szenen abspielt. Während des Stückes fiel Chris auf, dass er eine Fehlinformation verbreitet hat und ärgerte sich. Und ich glaube, das möchtest du jetzt korrigieren. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt. Ich habe etwas durcheinander gebracht. Also, ich war 2001 in der Alten Oper auf der Vespertine-Tour von Björk. Und das war ein sehr tolles Erlebnis. Das Stück, was wir gehört haben, Hunter, ist aber nicht vom Album Vespertine.
Sondern
von ihrem Album davor, Homogenic.
Ah.
So, nämlich. Das wollte ich nur einmal kurz klargestellt haben.
Ja.
Weshalb es so interessant ist, Björk über die Jahre zu sehen, ist einfach ihre Wandelbarkeit. Mhm. Sie ist immer Björk. Das heißt also, es ist immer schön, sie zu sehen. Aber man weiß wirklich nicht, was man bekommt.
Ja.
Und in der Alten Oper zum Beispiel gab es zwei Hälften. Die erste Hälfte war etwas Vespertine, dann etwas experimentell. Und dann die alten Lieder. Und zwar mit viel Bass, neu abgemischt, absolut krasse so House-Remixe, keine Ahnung.
Okay.
Und es war wie zwei Konzerte an einem Abend. Mit einer Pause dazwischen. Und ich weiß, du hast das, wenn ich das sage, aber da muss ich einmal auf den Zettel gucken, weil auf dieser Tour hatte sie dabei eine Harfenistin, das experimentelle Elektronik-Duo Metmos, einen grönländischen Inuit-Chor und ein jeweils lokales 70-köpfiges Orchester, das an jedem Veranstaltungsort engagiert wurde.
Cool.
Und sie hat darauf bestanden, halt in großen Konzerthallen und Opernhäusern zu spielen. Und das war sehr anders als die Hurricane-Auftritte, aber halt mega geil.
Ja. Was mich daran erinnert, dass wir beide eigentlich zusammen zu ihrem neuen Konzertfilm gehen wollten.
Wenn Münster mitspielen würde.
Wenn Münster mitspielen würde. Cornucopia heißt es, glaube ich, ne? Und hätten wir beide gerne gesehen, aber das nächste Kino ist irgendwie Bochum oder sowas.
Ja.
Und irgendwann werden wir uns das wahrscheinlich als DVD besorgen und zusammen angucken oder so ähnlich.
Einfach mal schauen und dabei einen Livestream machen.
Ja, sowas, genau.
Nein, vielleicht haben wir noch die Chance. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal in ein kleines Programmkino oder so.
Würde ich sehr hoffen. Ich hätte da echt Bock drauf, mir das anzugucken.
Ja, Sonntagsmatinee.
Ja, sowas, genau. Das wäre perfekt. Also ich habe auch nichts dagegen, mir mit 6 Leuten im ortsansässigen Cinema mir so ein Ding anzugucken.
Ja.
Das stört mich überhaupt nicht.
Verteilt auf den ganzen Saal.
Ja, ja.
Du musst dann auch nicht neben mir sitzen. Wir können dann ruhig 2-3 Plätze frei
machen. Wir können uns dann zuwinken.
Ja, genau.
Ja. Okay.
Ja, das war mein 4. Stück.
Dein 4. Stück.
Okay. Oh, dann kommen wir jetzt schon.
Dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Stück. Vorher noch ein bisschen erzählen vielleicht einmal. Also wir sind jetzt bei mir tatsächlich endgültig in den 2000ern angekommen. Erwähnen möchte ich als wirklich sehenswerte Gruppe aus Münster. Es gibt hier einen Musiker, einen Saxophonisten namens Jan Klare. Der hat ein Projekt, das heißt The Dorf.
The Dorf.
The Dorf.
Ja.
Und das ist immer ein großer Spaß und immer viele Leute, tolle Konzerte. Falls dir mal The Dorf unterkommt mit Jan Klare, geh ruhig hin. Das macht Spaß.
Ja.
Sehr schön. Habe ich gesehen 2000 auch in Moers, wie so viele andere auch. Nils-Peter Molvær habe ich auch in Moers gesehen. Genau, und wann ich Nils-Peter Molvær noch mal kurz zurück, hatte ich ja in Dortmund gesehen und zwar im Domizil 2011 war das Konzert, was so einigermaßen nah dran war an dem, was wir gerade gehört haben. Was ich noch gehört habe 2012 ist Carla Bley, die ich schon mal erwähnte, mit Escalator Over the Hill. Du kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, kannst aber dann später nochmal nachhören in unserer alten Sendung.
Das mache ich.
So, 2015, da ging es schon los. Da war mein Sohn 15, der ist 2000 geboren. Das ist natürlich
das ist leicht.
Für Väter wunderbar, dass ich es so merken. War er 15, da sind wir zu Turbo Wolf gegangen, ins MTC. Das ist eine ziemlich witzige Hardrock-Band.
Okay.
Kann man sich auch wunderbar angucken.
Ich glaube, du hast mir damals sogar davon erzählt.
Das kann gut sein.
Ja.
Das kann gut sein. Das war total witzig. So, und dann gehen wir ins Jahr 2015. Achso, vorher sollte ich vielleicht meine Honorable Mentions loswerden. Es sind auch nicht viele dieses Mal. Ich wollte nicht spielen. Marillion. Wie die letztes Mal so dermaßen ausführlich abgefrühstückt
haben.
Aber ich habe in die Playlist gepackt. Die Script for a Jester's Tear Tour, bei der Tour bin ich ja gewesen und davon gibt es tatsächlich eine Aufnahme. Interessant dabei ist es, dass es keine Overdubs gibt. An dem Album ist nichts gemacht worden, keinerlei Veränderungen innerhalb dessen. Niemand hat noch...
Ist das gut oder ist das schlecht?
Ehrlich ist es, würde ich sagen. Ehrlich, also ich finde die Klangqualität...
Schatz, wie sehe ich heute aus? Ehrlich?
Genau, ne? Also das... Das ist kein Qualitätskriterium. Also es ist auf jeden Fall, das war als Fischausstieg von Marillion, da war das die Warteplatte bis zur neuen Besetzung.
Ja.
Die haben das genau in der Pause, haben die alten Live-Aufnahmen rausgedrückt. Also, ne, Thieving Magpie heißt das Album. Und dann hätte ich noch, das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist auch schnell erzählt, With the Help von Joe Cocker, da habe ich die originale Woodstock-Aufnahme mit reingepackt.
Die sollte jemand auf jeden Fall mal, wann mal in seinem Leben gehört.
Ja, das ist so Bildungskram. Ja. Muss man mal hören. So, dann komme ich also zu meinem, das waren meine Honorable Mentions tatsächlich. Oh, ja. Ich habe voll drauf gesetzt, dass ich keine Ausweichstücke brauche heute. So, wir gehen ins Jahr 2015. Das, was wir hören, ist von 1999. Aber 2015 hat das auch gespielt.
Ja.
Wir sind in Köln im Palladium und dann bin ich mit 4 15-jährigen Buben nach Köln gereist, ins Palladium.
Buben, ja.
Ja, meine, die ganzen, da waren 4 Jungs, hatte ich am Hacken.
Aha.
Und lustig war dann noch beim Einlass, weil ich die Begleitperson war, die durften ja gar nicht alleine, ne? Ja. Die waren ja erst 15 und dann... Und dann beim Einlass sage ich, ja hier, ich habe hier 4 Jungs dabei, 1, 2, 3 und ich bin die Aufpassperson. Und der Ordner guckt mich an und sagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann, oh Gott, wie peinlich, warum muss ich so einen Scheiß sagen? Naja, okay. Ich rede tatsächlich von Marilyn Manson.
Oh.
Oho, damit hast du auch wieder nicht gerechnet. Ne? Aber das war, Marilyn Manson war derjenige, den mein Sohn sehen wollte. Habe ich es möglich gemacht.
Ich habe nicht damit gerechnet, aber er wäre beinahe bei mir auch drauf gewesen.
Okay. Manson ist mir eigentlich zuerst aufgefallen im Film Bowling for Columbine von Michael Moore.
Ja.
Das ist ja dieser Film, der sich mit Waffengewalt in Amerika beschäftigt. Und da habe ich das erste Mal Filmaufnahmen gesehen, dass man, wenn man in einen Supermarkt geht, es war eine Bank, genau, bei einer Bank ein Konto eröffnet und dann bekam man eine Rifle dazu geschenkt.
Ja.
Weißt du, eine Langwaffe hast du dann bekommen. Das fand ich so unfassbar absurd, aber ich glaube Michael Moore auch. Und in dem Film trat halt Marilyn Manson auf, so wie er eben aussieht, ne, mit seinem abgefahrenen Gehabe. Und er sagte dann auf dieses Massaker in Columbine hin, sagt er so sinngemäß, man hat den Jugendlichen überhaupt nicht zugehört. Also er meinte damit, dass alle sozusagen eigentlich nur ihren eigenen Kram machen, ja. Aber die Opfer dieses Anschlags, dieses Massakers, die werden überhaupt nicht gehört. Und darüber hat er sich ziemlich aufgeregt, diese Doppelmoral, auch weil Marilyn Manson ganz viel angefeindet wurde in Amerika.
Ja.
Man hat ihm vorgeworfen, dass er durch seine Art und seine Musik in irgendeiner Form Gewalt fördern würde. Ne? Und da hat er dann halt gesagt, der Präsident wirft Bomben im Ausland, trotzdem bin ich der Bösewicht, weil ich Rock'n'Roll-Songs singe.
Ja.
Das waren so wahnsinnig viele absurde Leute und dieser geschminkte Clown war derjenige, der die klarsten Worte hatte und der absolut am meisten Verstand besaß von denen, die da geredet haben. Deswegen hat er mich total beeindruckt. Nun ja, das war sehr schön übrigens bei dem Film noch. Da sind 2 Opfer mit Michael Moore zusammen zu dem Laden gegangen, wo die Munition gekauft wurde für den Anschlag und die haben dann die Patronen in einem symbolischen Akt zurückgegeben.
Ja.
Und daraufhin ist in der Kette der Verkauf von Munition und Waffen komplett eingestellt worden.
Oh.
Die haben das hat die hart getroffen.
Ja.
Und hat also so sein Gutes gehabt. Okay, also ich fahre im Jahr 2015 mit 4 Jungs nach Köln ins Palladium. Da haben wir noch, du warst ja letztens da, hast die Pixies gesehen.
Ja.
Und da sagte ich, ja, da war ich auch letzthin. Und du fragtest, welches Konzert. Und ich sagte, das kommt heute.
Ja.
Und da sind wir jetzt. Und wir hören jetzt von der Platte Last Tour on Earth, The Dope Show.
Haha, sehr gut. Wie war denn sein Auftritt?
50 Minuten, lustlos, doof. Ich fand es sehr ärgerlich.
Ja.
Ja, Zuschauer.
Yay.
Marilyn Manson, mein letztes Stück. So, du kannst den Rest des Abends bestreiten.
Nein, ich möchte noch über Marilyn Manson reden.
Bitte.
Marilyn Manson ist deshalb nicht auf meiner Playlist und auch nicht in den Honorable Mentions, weil Marilyn Manson eines der enttäuschendsten Konzerte war, das ich jemals in meinem Leben erlebt habe.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Es war auch auf dem Hurricane. Er war einer der Headliner.
Mhm.
Ich habe mich mega gefreut. Ich habe alle Leute dahin geschleppt, auch Leute, die keinen Bock darauf haben, weil ich gesagt habe, Alter, du musst dir das angucken. Der ist eine Show.
Das ist Spektakel, ja.
Und dann ist dieser, so wie du gerade gesagt hast, dieser verkleidete Clown auf die Bühne gegangen und hat absolut lustlos gelangweilt einen Song nach dem anderen abgerissen und hat dabei auch noch wirklich wie so ein schlechter Laiendarsteller beim Schultheater. Oh, jetzt schmeiße ich mich auf den Boden. Oh, jetzt hole ich eine Blutkapsel oder jetzt krieche ich hinter die Box und hole eine Blutkapsel raus und komme verblutet wieder raus. Oh, jetzt schlage ich die Gitarre gegen die Box. Das war wirklich halt so, Step 1, Step 2, Step 3.
Okay.
Keine Zugabe, kein gar nichts, von der Bühne runter. Und wirklich das ganze Publikum hat frenetisch gejubelt, als er auf die Bühne gegangen ist und alle waren froh, als er wieder weg war.
Ja, du hast mich ja während das Stück lief, hast du mich ja gefragt, wie war dein Konzert? Ja. Ich sagte, ja, das war nicht gut.
Ja.
Er hatte offensichtlich keine Lust. Das Konzert dauerte, glaube ich, irgendwie knapp eine Stunde, vielleicht 50 Minuten. Was ich schon für einen Eintrittspreis und vor allen Dingen für meinen Sohn und seine Freunde sehr enttäuschend fand.
Ja, verständlich.
Und er war tatsächlich lustlos. Mir gefiel es auch nicht. Und die Buben waren auch nicht so begeistert, leider. Das war sehr schade.
Es ist vor allen Dingen auch dreist, sowas zu machen, wenn man auf große Tour geht. Also eigentlich, es gibt ja auch Bands, die nicht auf Tour gehen, trotzdem erfolgreich sind oder so, dann musst du halt damit leben. Da geht dir das Geld halt flöten. Aber das
war aber nicht das schlimmste Konzert, was ich gesehen habe. Also eins habe ich noch in Erinnerung, das war ein Schlagzeuger und ein Elektroniker, wo ich den Elektroniker kannte, der war ein guter Mann. Die haben eine halbe Stunde gespielt, das war so ein Zwischenkonzert in Moers und dann haben die sich eine Viertelstunde unterhalten. Während des Konzerts und waren sich irgendwie offensichtlich nicht einig, wie es weitergeht.
Also.
Und haben dann noch so ein bisschen gespielt und sind dann gegangen und ich dachte, was seid ihr denn für blöde Säcke? Also so Leute, die begreifen überhaupt nicht, dass man auf die Bühne geht. Also ich meine, die Leute wollen ja was sehen. Du gehst doch auf die Bühne, um Leuten zu zeigen, was du machst. Und da nicht vorbereitet zu sein und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Das hat mich wirklich sehr geärgert.
Okay.
Das war eines der ärgerlichsten Konzerte, die ich je gesehen habe.
Na gut, aber es hat nur eine halbe Stunde gedauert.
Ja, das stimmt.
Und du hast dich deine Kumpels dahin gezogen, die keinen Bock hatten und hinterher gesagt haben, was für ein Scheiß.
Ja, ja.
Ja. Also im Gegensatz zum Marilyn Manson ist mein letzter Song überhaupt kein Scheiß und das Konzert war auch echt mega.
Komm,
der
Song, ich finde hier Dope Show von Manson finde ich geil.
Das ist auch cool.
Das ist geil, das ist so Glam.
Ich mag auch von heute. Ich mag auch den Song von dem Matrix-Soundtrack, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist super. So, dann komme ich mal zu meinen Honorable Mentions.
Ja.
Eine Honorable Mentions besonders erwähnenswert, weil sie hat es nur musikalisch nicht auf die Playlist, auf meine Top 5 Playlist geschafft. Vom Konzerterlebnis her ist es eigentlich, wäre es Top 1, 2 oder so.
Okay.
Und zwar David Bowie.
Oh ja.
Ausgewählt habe ich den Song Under Pressure live aus dem Jahr 2000. Sehr beeindruckend, sehr klar gespieltes Konzert. Ein paar Tage vorher hat er noch eine Krankheit, eine Lungenentzündung oder was ähnliches gehabt und hat dann aber trotzdem gespielt. Man hört, dass seine Stimme ein bisschen rauer ist, aber es ist ein super Konzert und ein toller Song. Deshalb auch sehr bewegend, weil Freddie Mercury da schon tot war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, einfach ein toller Song. David Bowie als Konzerterlebnis ist deshalb für mich so besonders, weil wir waren 2004 auf seinem allerletzten Live-Konzert. Und haben, ich glaube, ich habe dir das privat schon ein paar Mal erzählt.
Ja.
Sorry.
Macht nichts.
Genau, wir waren auf diesem Konzert und das war sehr beeindruckend. Er hat während des Konzerts auf dem Hurricane in Schesel hat er eine stark verstopfte Aorta gehabt. Ist auch einmal kurz zwischendurch, also so ein anfänglicher Herzinfarkt, Schlaganfall, sowas in die Richtung.
Okay.
Ist auch zwischendurch einmal hinter die Bühne gegangen, weil ihm arschkalt war, obwohl es ganz heiß war. Hat sich ein Hoodie geholt und hat mit dem Hoodie das Konzert zu Ende gespielt.
Ah, ja, ja, ja.
Einen Tag vorher war er in Prag und hat das Konzert frühzeitig abgebrochen. Und das in Schesel hat er aber zu Ende gespielt, auf dem ich war.
Hart gesotten, der Mann. Sollte man nicht tun.
Ist dann aber von dem Konzertgelände, von dem Festivalgelände nach Hamburg in die Uniklinik geflogen worden, ist da behandelt worden und ist danach nie wieder, ist einmal noch live aufgetreten im Fernsehen, aber er hat danach nie wieder ein Konzert gespielt.
Mann, Mann.
Und da war ich.
Das ist ja auf jeden Fall.
Das war sehr, sehr
beeindruckend. Sehr bemerkenswert.
Ja, genau. Zumal mir das erst Jahre später klar geworden ist.
Ja.
Dann habe ich.
Warte, lass mich noch einen Satz zu.
Sorry.
Nur so ganz allgemein, mein aktuelles Lieblingsstück von David Bowie ist aus allgemeinen Gründen I'm Afraid of America.
Ja.
Aber das mal am Rande, jetzt kannst du weitermachen.
Ich wollte es zuerst nehmen aus bekannten Gründen, aber es gefällt mir musikalisch nicht so gut, deshalb habe ich Under Pressure genommen.
Ja.
So, meine zweite Honorable Mention ist Sigur Rós. Ich habe das Stück Glossoli herausgesucht. Mhm. Sigur Rós habe ich auch zweimal auf dem Hurricane gesehen. Mhm. Das schönste Erlebnis war tatsächlich mit deinem Mädchen auf der Wiese zu sitzen, nachts um 1 oder 1:30 sogar. Und im Hintergrund ist Sigur Rós auf der Bühne und spielt sphärische Klänge.
Mhm. Ja,
und du musst gar nicht vorne stehen, du musst nicht in der ersten Reihe stehen oder schreien oder jubeln, sondern du guckst in den Sternenhimmel, am Rand ist die Lichtshow und Sigur Rós spielt und es ist unfassbar, was für ein tolles Erlebnis das ist.
Mhm.
Das steht tatsächlich auf meiner Bucketlist, einmal nach Island und die angucken.
Mhm.
Beim Live-Konzert. Dann, Riesensprung, erstes Hurricane, auf dem ich war, Lord of the Boards von Guano Apes.
Guano Apes.
Yes.
Unsere, wo kommen sie her? Gütersloh, Bielefeld?
Ja, irgendwie sowas. Gar nicht mal so sympathisch, die Band. Auch total zerstritten.
Ja, immer mal wieder und immer mal wieder. Die Sandra ist, glaube ich, etwas schwierig, die Sängerin.
Die Band sagt, Sandra ist schwierig. Sandra sagt, die Band sei schwierig.
Ja.
Wie dem auch sei, als sie damals gespielt haben, so zu ihrer Hochzeit, war es ein Erlebnis, sie auf der Bühne zu sehen.
Ja.
Und bei Lord of the Boards haben alle gehüpft. Und es war Mainstage.
Ja.
Also es war richtig geil.
Ja, die hatten ja auch mehrere Hits. War auf jeden Fall nicht One-Hit-Wonder.
War kein One-Hit-Wonder, das ist richtig.
Was übrigens ganz interessant ist, dass wir als nächstes Thema One-Hit-Wonder nehmen werden.
Ja.
Haben wir uns vorher verständigt.
So
das nur so aus. Als kleiner Ausblick.
Ja. Ich bin schon am Zusammenstellen. Du bist schon fast fertig, glaube ich.
Nö, ich sammle so Stücke.
Ja, okay.
Weil wir beide bei der letzten Besprechung kam das Thema auf und bei beiden blitzte es innerlich. Und egal, wie viele Themen wir uns schon vorgenommen hatten, One Hit Wonder wird das nächste.
Und was ich fast schon versprechen kann, auch wenn ich für dich mitspreche, es wird keine Band vorkommen, die dieses Mal dabei war.
Ja, sowieso fast keine sozusagen, weil One Hit Wonder, das ist echt, die hatten ja nur ein Stück.
Ja.
Ja. Das kann man tatsächlich versprechen. Guano Apes, ja cool, war eine geile Band oder ist eine, man weiß nicht, sind die noch oder wie geht das? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht so richtig genau. Auf jeden Fall habe ich ja noch zwei weitere Stücke auf meiner Liste und zwar habe ich Supermassive Black Hole von Muse.
So.
Weil Muse habe ich live gesehen in der Düsseldorfer Philipshalle, wenn ich mich recht erinnere. Und das war ein sehr geiles Konzert, obwohl wir oben auf der Tribüne gesessen haben. Muse war aber auch der Headliner 2006 oder 2009 auf dem Hurricane Festival.
Ah ja.
Letzte Band, Sonntagabend, 21 Uhr. Ab 19 Uhr hat es angefangen zu stürmen.
Mhm.
Dann fingen die Stagehands an, die Bühnen zu sichern, Monitore reinzuholen, Boxen festzubinden, irgendwelche Planen hochzuholen oder runterzulassen oder so.
Mhm, was man so machen muss.
Und es wurde immer schlimmer und wir standen da mit, weiß nicht, ich glaube, es waren dann hinterher wirklich nur noch 30 ganz, ganz treue Muse-Fans, die immer noch gehofft haben, dass es stattfinden wird, weil es kann ja nicht sein, dass die Band, weswegen man auf diesem Festival ist, nicht auftritt, wenigstens irgendwo. Standen wir da noch und dann ist es aber abgesagt worden.
Ja,
und es war auch richtig, weil es war Sturm, es war Flut. Danach sind irgendwie Zelte durch die Gegend geflossen. Wir haben es gerade noch so zum Auto geschafft und sind dann halt irgendwie gefahren. Klitscheplatsche nass. Mein Sony-Handy damals ist kaputt gegangen an dem Tag, weil es nicht wasserdicht war.
Ja.
Ja. Genau, also Muse wäre dann auch noch auf meiner Honorable Mention auf Platz 9. Und dann habe ich als letztes noch die The White Stripes mit Seven Nation Army.
Der einer der größten Hits der Welt, vielleicht der größte Welthit.
Ja.
Also ja, also bitte, wenn ein Fußballstadion das freiwillig singt, ohne jeden Anlass,
ja,
wenn das, dann ist das meiner Ansicht nach die Erfüllung eines jeden Musikerlebens. Besser geht es nicht.
Was ich immer noch erstaunlich finde, ist, dass es diesen Song nicht schon vorher gegeben hat.
Ja,
der klingt so, als wenn er schon immer existiert haben müsste.
Ja.
So. White Stripes habe ich auf jeden Fall, also wir haben die Raconteurs gesehen auf dem Hurricane Festival, sei eine Nachfolgeband von den White Stripes, auch sehr cool.
Mhm.
Wir haben aber auch White Stripes gesehen, ich glaube auch in der Düsseldorfer Philipshalle, was wirklich nicht mein Lieblings-Konzert-Event-Location ist. Aber das Konzert, ich fand's super. Yvonne, die mit war, fand's nicht so gut, weil ziemlich gelangweilt. Was man halt wissen muss, ist die Schlagzeugerin Megan hat eine Form von Autismus oder also so ein bisschen Asperger-mäßig. Sie sitzt auf jeden Fall sehr autistisch am Schlagzeug und das tut sie auch die ganze Zeit.
Mhm.
Und er hatte Lederkutte in Flamenco-Style mit Hut an und es hat die Instrumente gewechselt wie kein anderer.
Ja.
Von Gitarre zu keine Ahnung, Piano, Bass, alles selbst gespielt, plus Gesang. Und sie hat halt irgendwie ihre fünf verschiedenen Schläge da auf dem Schlagzeug halt fabriziert. Ich fand's geil. Und wie gesagt, das wäre jetzt meine Nummer 10.
Und kam ja auch, Jack White kam ja auch in dem Film vor, den wir vorhin schon besprachen.
Mhm.
Coffee or Cigarettes? War das nicht? Ist er da nicht auch als bekloppter Erfinder?
Den haben wir aber nicht vorher besprochen, sondern den haben wir in letzter Sendung besprochen oder vorletzte oder vorvorletzte.
Wegen Iggy Pop?
Haben wir nicht heute drüber gesprochen.
Nee, okay. kann sein, aber gut.
Aber Iggy Pop kommt da vor und...
Ja. Und Jack, die beiden. Und Jack White spielt da auch mit.
Ja, beide spielen da mit.
Ja.
Die beiden spielen die... Und er erzählt ihr von seiner Erfindung.
Okay. Ich komme schon durcheinander. Mann. Aber hat ja alles seinen Zusammenhang.
Genau, hat seinen Zusammenhang. Ich habe aber noch eine offizielle Nummer 5.
Richtig, du musst ja jetzt noch was machen.
Ja, so sieht es nämlich aus. Ich erzähle nur einfach so viel. Und zwar ist meine offizielle Nummer 5 episch.
So, hört.
Faith No More.
Ah.
Ja. Der Song ist epic, live. Faith No More. Im Original von 1990. Wir hören die Live-Aufnahme von 1990. Live at the Brixton Academy. Und gleich erzähle ich, wo ich das gesehen habe.
This next song is a song that has four letters in the title. And it starts with an E.
So.
Faith
No More mit Epic. Ich muss noch was dazu sagen. Und zwar, also erstmal, wir haben gerade hier auf das Hurricane-Plakat geguckt. Faith No More war dritter Headliner hinter Die Ärzte und Kings of Leon. Auch gespielt haben unter anderem Kraftwerk, Moby, Nick Cave, Franz Ferdinand, Fettes Brot. Naja. Katy Perry irgendwo, ganz klein, hast du gerade gefunden, genau.
Ja.
So, das Konzert 2009 auf dem Hurricane Festival ist deshalb ein sehr besonderes Konzert, weil es eines der ersten Konzerte der The Second Coming Tour war. Faith No More gab es eigentlich gar nicht mehr. Keiner wusste, dass das Faith No More existierte. Und nach über 10 Jahren Pause haben sie Reunion angekündigt.
Okay.
Das Konzert auf dem Hurricane und ich glaube auch auf dem Partnerfestival Southside. Die beiden Konzerte waren einer von ganz wenigen Konzerten in Europa. Und ich hatte Faith No More als Koten, fand ich den ganz cool, fand ich die ganz witzig. Ne, ein paar Songs. Aber dann habe ich die so verloren. Und irgendwie sind die dann auch uncool geworden. Als ich die live gesehen habe und Mike Patton auf der Bühne performen, seitdem bin ich wieder Fan.
Ja.
Weil damals habe ich gesagt, das ist Top 3 meiner Konzerterlebnisse ever. Weil ich so beeindruckt war.
Ja, Mike Patton ist sowieso ein hochinteressanter Mann. Den habe ich auch da, der war auch schon in Moers auf dem Jazzfestival.
Ach.
Ja. Es fiel nicht auf, dass er Mike Patton ist, sondern man hatte das Gefühl, okay, da ist ein cooler Vokalist.
Ja.
War schon beeindruckend, hat Spaß gemacht, den da zu sehen.
Ja, man sagt, dass das auch ein Grund ist, warum Faith No More immer wieder so lange Pausen macht. Weil die anderen wollen Faith No More sein und Mike Patton will Musik machen.
Will Mike Patton sein, ja.
Ja. Das Album, von dem Epic stand, ist auch das erste Album, nachdem sie ihren anderen Sänger rausgeschmissen haben. Und die musikalische Grundstruktur auch von Epic zum Beispiel stand schon. Und Mike Patton hat dann irgendwie in 12 Tagen die Lyrics zu den ganzen Stücken geschrieben.
Wow.
Und dann war das Album mehr oder weniger fertig und eingesungen. Und der war damals 19, 20. Ja, sehr beeindruckend.
Wir sind durch.
Beeindruckend. Dann nehme ich doch mal einen Schluck von meinem Kiew Mule.
Kiew Mule ohne Kiew.
Moskau Mule. Oder Munich Mule. Wir haben nämlich eine Mischung aus beidem. Wenn man nämlich Gurke anstatt von Minze nimmt, heißt das Munich Mule.
Aber wir haben noch Minze und Gurke.
Ja, deshalb haben wir Muef Mule. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Und
schmeckt gut, wir machen es gleich noch einen, oder?
Ja. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, sag ich mal.
Ich auch. Bleibt neugierig.
Und bleibt uns gewogen.
Ja, und habt euch lieb, das ist nicht so schwer.
Gut.
Okay. Dann.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Schwarzton hoch 2.